was deutlich wurde. Gerade als Sünder, ich weiß, wer ich bin, habe ich allen Grund, Gott zu preisen, dass er mich in Christus sieht. Und Christus in mir. Dass Christus wohne durch den Glauben im Herzen. Glauben Sie dann. Wenn das alle praktizierten, das ist Praxis für den Alltag. Ich kann mir keinen Tag ohne diese Praxis vorstellen. Das ist das Gespräch, was immer zwischen mir und Gott bleibt. Der Lobpreis gerade überm Versagen. Das verdanken wir ihm. Zur Sünde gemacht und der uns zu Heiligen gemacht hat. In ihm Heilige. Aber jetzt einen ganz wichtigen Schritt weiter. Dass wir nur eines dabei nicht vergessen, was ich so für mich, ich möchte fast sagen, selbstverständlich und dankbar in Anspruch nehme, die neue Kreatur, vollkommen in Christus. Das gilt für die anderen auch. Wenn ich es mal so sagen soll, vom Kreuz her, von Golgatha her, ergibt sich uns eine völlig neue Sicht der Welt um uns und der Menschen. Und nun noch einmal 2. Korinther 5, als erstes Vers 14. Die Liebe Christi dränget uns, ich würde viel lieber sagen, hält uns beieinander. Wir kriegen das Wort Synechein. Mal ganz schlicht gesagt, die hält uns beieinander. Das Fleisch trennt ja immer, aber die Liebe Christi hält uns beieinander. Sünde mal wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Der eine, der für alle starb, heißt Jesus. Ich sehe mich mit Jesus am Kreuz, wo er ist, bin ich. Aber ich darf jetzt auch die anderen mit Jesus am Kreuz sehen. Und da heißt es, das Alte ist vergangen. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie eben alle gestorben. Es gilt für jeden das Gleiche. Das Sündenfleisch ist abgetan. Ist klar? Und nun wieder die Logik, die sich daraus ergibt. Logik des Glaubens und das Wort Gottes ist sehr logisch. Vers 16. Könnt ihr sagen, weil das so ist, alle sind sie mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Ach, warum steht da in der revidierten nach fleischlicher Weise, das verdunkelt es wirklich bloß. Nach fleischlicher Weise. Nach dem, was er im Fleisch ist. Nach dem, was es jeden Tag vor Augen steht. Das geht bei den Nächsten um uns her an. Das steht uns am meisten vor Augen. Und bei den Menschen, mit denen wir zusammengestellt sind auf der Arbeit. Meinen Kollegen, Mitarbeitern, Vorgesetzten. In der Gemeinde. Brüder und Schwestern. Und sie gehören der einen Gemeinde an. Und wir haben sie immer vor Augen. Was wir sehen, das Fleisch. Nichts Gutes. Wir haben es vor Augen. Aber weil wir Glaubensstand haben, es für uns so nehmen dürfen, Mit Christus ist das alles abgetan. Ich bin gerichtet und hingerichtet. Es ist abgetan, das Fleisch. Darum kenne ich jetzt den anderen, den Bruder, den Nächsten, den Menschen, mit dem ich zusammen bin. Nicht mehr nach dem Fleisch. Ich sehe es, nicht blind. Liebe macht blind, heißt es immer. Aber das gilt bloß für die Menschenliebe. Wenn sie verliebt sind, dann sehen sie nicht mehr. Das sehen sie erst, wenn sie nachher geheiratet haben. Die Liebe Gottes macht sehend. Je mehr die Liebe, das Licht der Liebe Gottes mich selber durchdringt, umso klarer sehe ich alles in dem Licht. Ich sehe den anderen. Ich sehe ihn viel klarer, als ich ihn früher gesehen habe. Es springt mich manchmal an, es kommt mir entgegen von ihm. Aber meine Reaktion kann immer nur sein, und das ist das, was gekreuzigt, gestorben und begraben ist, nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Weil das so ist, kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Alles, was da an Sünde und Schuld ist und Auswirkung, es ist dem einen zugerechnet. Das stand ja auch hier in diesem Kapitel, Vers 19. Gott rechnet uns die Sünde nicht zu, Vers 19, weil er sie Jesus zugerechnet hat. Aber doch nicht bloß meine Sünde. Die Sünde jedes anderen auch. Und es ist keiner in dieser Runde hier, wo ich nicht sagen müsste, die Sünden und die sündige Art und was da so mir entgegentreten kann im anderen, manchmal verletzend und wehtun. Das alles hat Gott dem Herrn Jesus zugerechnet. Auf das Konto Jesu gebucht. Das heißt also, so wie ich für mich sage, auf meinem Konto gelöscht, ich bin jetzt schuldig geworden und ich stehe vor Gott und sage, und das alles auf das Konto Jesu gebucht, gelöscht auf meinem Konto. Nämlich so selbstverständlich in Anspruch, mit Lob und Dank. Sonst müsste ich ja dauernd hinken. Aber dass ich dasselbe ebenso selbstverständlich in Anspruch nehme für meinen Bruder und für meine Schwester, mit denen ich zu tun habe, mit den Mitmenschen, der mir begegnet in seiner Art, der mich verletzt in seiner Art, der mir zu tragen gibt in seiner Art. Und es ist wirklich verkehrt. Ich brauche dann nicht Verrenkung zu machen und dann noch was Gutes draus machen wollen. Ich sehe die Sünde so dreckig, wie sie ist. Ich sehe den anderen so egoistisch, wie er ist. So lieblos, wie er ist. So herrschsüchtig, wie er ist. So ein Tyrann, wie er ist. Und darf aufblicken zu Gott und sagen, das alles auf seinem Konto gelöscht steht auf Jesu Konto. Ich bringe ihn dir in Jesus. Da ist nichts Verdammliches. Sind wir genau in dem Ding wieder drin, wo jetzt geht es um den anderen. Da bringe ich ihn in Jesus. Und darum 1. Korinther 13, um es nur ganz deutlich zu machen, 13 ist das hohe Lied der Liebe. Da wird die Liebe Gottes, die Agape, mal entfächert, so wie sie ist, so reich wie diese Agape ist. Und da heißt es unter anderem, im 5. Vers, neben all den Aussagen, sie lässt sie nicht erbittern und nun, sie rechnet das Böse nicht zu. Das kleine Sätzlein, was da alles drin steckt, da steckt erstens drin, ich sehe das Böse. Ich sehe es, wie es im anderen ist. Die Frau sieht doch ihren Mann. Und die hört doch. Die ist doch nicht blind, die weiß doch, was los ist. Der Mann aber auch seine Frau. Und meine Glaubensbrüder. Oh, meine Zeit, was ist alles los? Was da alles möglich ist? Und siehst du noch der liebe Gott, der die Gemeinde so vermengt hat, wie der Paulus extra schreibt in dem Leibkapitel 1. Korinther 12. Das sind solche, der man sich schämt. Was ist wahr? Die Schwächsten, mit denen kann man nicht anfangen. Und so weiter, und so weiter. Ich sehe es doch, wie sie sind. Und jetzt die Reaktion des Glaubens. Ich rechne Ihnen das nicht zu. Ich sehe es, es ist da. Aber sofort weiß ich, gebucht auf das Konto Jesu. Gelöscht auf dem Konto des Bruders ist nicht der Vater. Und jetzt sehe ich ihn in Christus. Und jetzt stelle ich ihn in Christus vor Gott. Das macht der Paulus. Sagt, ich stelle Sie Gott da vollkommen in Christus. In den Herrn Jesus Christus sind Sie vollkommen. Was fehlt denn noch an Jesus? So wie ich es für mich nehme, nehme ich es für den anderen. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und jetzt gehen wir wieder ein Stück weiter. Und wenn ich es dennoch tue, dass ich zwar für mich immer das alles in Anspruch nehmen will, was der Herr Jesus mir erworben hat, das alte vergangen, reden wir doch nicht mehr davon. Was habt ihr noch mit mir? Alles neu. Nimmst du mich in Anspruch? Aber für den anderen nicht. Und nun kommt das alles. Wir haben eine sehr feine Buchführung. Buchführung unserer Herzen über angetanes Unrecht. Wir rechnen es ihm eben dazu. Und nicht nur das, wir tragen es ihm nach. Unsere Sprache ist da sehr bildhaft. Um eines Tages ihm vorzuhalten, nicht bloß hinterdrein tragen. So, nun ist wieder mal große Aussprache. Oder gar vorzuwerfen. Oder wir werfen es ihm an den Kopf. Und alles bildhafte Aussagen, eine Fülle von Aussagen unserer Sprache, welch eine Rolle das spielt. Wir reiben sie ihm unter die Nase. Wir rechnen ab. Und das alles bezieht sich auf Dinge im Leben des anderen, die Gott selber, der Vater, um nicht abrechnen zu müssen, dem Herrn Jesus zugerechnet hat. Und indem wir das tun, nachtragen, dann noch sogar nachsagen, jetzt wird es immer schrecklicher, vorhalten und vorwerfen und abrechnen. Das geht haargenau dem entgegen, was Gott an Jesus getan hat. Ich arbeite direkt Gott entgegen. Das heißt auch, ich streiche das Kreuz als die Realität, die Liebe Gottes geschaffen hat, als die rettende Gotteskraft. Durch, wenn es einen anderen gilt. Ja, mich nehme ich es, will ich. Aber ich lasse es nicht gelten für den anderen. Als wäre das Opfer Jesu nichts, wenn es den anderen betrifft. Da ist alles noch da. Das sammeln wir auf von Jahren. Und tragen es in Herzen und bewegen es in Herzen und reden mit anderen drüber. Und vergiften die Luft. Alles direkt dem entgegen, was die Liebe Gottes getan hat. Und nun musst du wissen, lass ich dieses wunderbare Opfer Jesu nicht für jeden anderen gelten, voll gelten, verliere ich es für mich selber. Und hat es keine Kraft mehr für mich. Keine rettende Kraft. Es bleiben bloß noch Vokabeln übrig. Fromme Phrasen. Und darum sind hier an dieser Stelle die stärksten Ausrufezeichen in der Bibel gesetzt. So stark, dass man sie nicht überhören sollte. Matthäus 6, Vater unser allen vertraut. Wie oft beten wir es? Und im Vater unser die fünfte Bitte. Jesus lehrt uns so zu beten. Matthäus 6,12. Vergib uns unsere Schulden, wörtlich, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Vater, vergib uns unsere Schulden, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben haben. Und dann kommt die sechste Bitte und die siebente Bitte und der Lobpreis und das Amen. Und nun, ganz ungeheuerlich, nachdem Jesus das Amen gesprochen hat, betet so, greift er von den sieben Bitten nur die eine Bitte nochmal heraus, und das ist die fünfte. Offenbar, weil das ungeheuer wichtig ist, das nochmal zu unterstreichen. Und dann sagt er, eigentlich wäre es nicht nötig, die Bitte ist ja verständlich. Er sagt, wenn ihr, Vers 14 jetzt, wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, vergeben, das heißt, die sind nicht mehr da, gelöscht, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Und man möchte sagen, nun langt es zu, jetzt haben wir es also wirklich verstanden. Und wer nicht gut zugehört hatte, jetzt hat er es nochmal zu hören bekommen. Aber nein, im nächsten Vers greift der Herr Jesus nochmal auf und jetzt dasselbe nochmal bloß negativ gesagt. Damit es jeder begriffen hat, der es noch nicht begriffen hat. So wichtig ist das. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Und dem anderen seine Sünden zurechnen, nachtragen, nachsagen, vorwerfen, Buchführung über angetanes Unrecht, es gibt eine Stunde der Abrechnung, das alles heißt, ich habe es nicht vergeben. Und die Folge? Du kannst dich darauf verlassen, es ist so, Gott vergibt dir nicht. Und du kannst noch so fromm beten, Gott vergibt dir nichts. Du behältst deine Sünden und schleppst sie mit dir rum. Ich gehe noch weiter. Dir hilft nicht meine Beichte. Du kommst keinen Schritt weiter. Hier sind die Blockaden. Warum in so vielen Gemeinden es stagniert und immer mehr bergab geht? Weil wir den anderen ihre Sünden zurechnen. Selber wollen wir, dass sie Gott uns nicht zurechnet. Weil wir für den anderen das Opfer Jesu nicht gelten lassen. Und so hat es auch keine Kraft mehr für uns. Das ist der Krebsschade in den meisten Gemeinden. Schöner Aufbruch, gute Erweckung, nach ein paar Jahren nichts mehr da. Matthäus 18. Vers 23, die folgenden Verse. Ich lese es nicht, aber wir gehen mal an diesem Gleichnis lang. Das Gleichnis vom Schalksknecht. Gebt fein Acht. Jesus ist es, der das sagt. Himmelreich Das ist einem König gleich, der mit seinen Untergebenen, seinen Knechten abrechnen will. Normaler Vorgang. Und da ist einer, der ist arg in die Schulden hineingeraten, 10.000 Pfund, das ist in unseren Werten, also Goldmark, 80 Millionen, eine ganz schöne Summe. 80 Millionen Schulden. Die Sache kommt jetzt also raus. Und da er es nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr, diesen Knecht verkaufen, also in die Sklaverei, auch sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte. Hat ihn genommen, um den Betrag zu bestreiten. Da fiel der Knecht nieder, warf sich auf sein Angesicht vor diesem König und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und nun ganz kostbar der 27. Vers: So ist unser Gott. Denn um Gott und uns geht's. Da jammerte den Herrn des Knechtes. Es jammert ihn. Und er ließ ihn los und die Schulter ließ er ihm auch. Mit einem Federstrich 80 Millionen, als wäre das gar nichts. Und ich muss sagen, wenn ich mich im Lichte Gottes sehe, mein Leben von Anfang an bis jetzt im Lichte Gottes, da ist das mit 80 Millionen nicht zu hoch gegriffen, was der Herr Jesus sagt. Wer kann sie überhaupt übersehen? Schuldig, schuldig, schuldig. Und unser Gott mit einem Federstrich, aber nicht, weil die Sünde so harmlos ist. Wir können das Ganze ja nur sehen auf dem Hintergrund Jesus, der schon, während er das erzählt, unterwegs ist nach Golgatha. Und eben darum, weil er ihm das alles zugerechnet hat, kann er mit einem Strich mir 80 Millionen erlassen, als wäre das gar nichts. So ist Gott. Und nun derselbe Knecht, der hinausgeht, einen seiner Mitknechte findet und während ihm so begegnet, von diesem großen Ereignis herkommend, mir ist alles erlassen. Sieht er den Kerl und sagt: Oh, der ist doch 100 Silbergroschen, ist der mir schuldig. Das sind etwa 80 Mark. 80 Millionen zu 80. Das heißt also im Vergleich zu dem, was ihm erlassen ist, gar nichts. Ein Dreck. Ein paar lumpige Pfennige sind das. Und nun das Schreckliche, und das ist möglich, und darum erzählt der Herr Jesus, so sind wir. Was hat Gott mir erlassen? Und dann tue ich das, was der hier tut. Er griff diesen, seinen Mitknecht, griff ihn an, würgt ihn. Wie können wir einander bedrängen? Und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Wie können wir aggressiv sein? Wie können wir die anderen wirklich würgen? Und immer wieder dasselbe ihnen vorhalten. Nochmal, nochmal, zum hundertsten Mal. Das ist ein richtiges Würgen, es ihnen schwer macht. Und lassen ihn nach. Und wissen doch, ich elender Kerl. Und alles um Jesu Willen erlassen. Und nun, man muss das hören, da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach: Und nun dieselben Worte, die der andere gerade erst gesagt hatte: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Kommt vor die Mitknechte bringen es vor den König. der fordert diesen Schalksknecht vor sich. Und dann sagt er ihm: Du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr war zornig, muss man lesen, und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlt hätte alles, was er ihm schuldig war. So wird Gott immer handeln in solchen Fällen. Es geschieht, dass Gott uns Peinigern überantwortet. Und dann wird es peinlich. Und dann sind wir wie im Gefängnis. Wir kommen nicht raus aus unserem Gefängnis. Aus dem Ich-Gefängnis kommen wir nicht raus. Er nimmt uns in das eigene Ich-Gefängnis rein. Es gibt keine Befreiung. Dort liegt's. Weil wir das Opfer den anderen nicht in gleicher Weise zurechnen, wie wir es für uns in Anspruch nehmen. Weil wir das nicht tun, was das Allerselbstverständlichste wäre. Jetzt sehe ich den anderen jetzt mit seiner Schuld mir gegenüber oder auch an anderen. Und wie er eben ist, der Mensch im Fleisch. Und dass ich nun nicht das ganz Schlichte tue. Jetzt kommt der priesterliche Dienst. Ich sehe ihn, bring ihn aber Gott dar in Christus vollkommen. Das Alte ist vergangen, Vater. Das alles ist nicht mehr da. Das sind also Glaubensschritte, die wir im Alltag vollziehen, in der Begegnung miteinander. Wie ich es für mich nehme, nehme ich es für meinen Bruder. Gerade in dem Augenblick, wo da mir eine gelangt hat. Vater, es ist nichts mehr da auf seinem Konto. Es ist alles dem Herrn Jesus zugerechnet. Ich bringe dir in Christus vollkommen. Stimmt das? Das stimmt. Und das will ich nicht tun. Und darum muss er mich in dem Gefängnis meines Ichs stecken lassen. Und dann wird es sehr peinlich. Sehr peinlich. Vor den anderen. Gefangener. So wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vergebet von Herzen ein jeglicher seinem Bruder. Es hat gar keinen Sinn, dass wir großartige Rüsten besuchen und Vorträge halten und Bücher lesen über Gemeindeerneuerung und wie geht es denn weiter, wenn wir nicht an diesen allernächsten Stellen ansetzen wollen. Wer dort ansetzt, kann sich das ersparen, der braucht nicht so viele Bücher zu lesen, wie man eine Gemeindeerneuerung macht. Denn tun sich alle Türen bei Gott auf. Und wer dort nicht einsetzen will, endlich von Herzen vergeben. Ich rechne ihm das nicht mehr zu. Der kann noch so viel studieren und es kommt am Ende nicht raus. Aber hier einsetzen, das ist eine ganz wichtige Sache. Und da lösen sich Probleme. Matthäus 7, 1 bis 5. Jesus sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, die anderen richtet, werdet ihr gerichtet werden. Von Gott. Und mit welcherlei Maß ihr messt, andere messt, was für Maßstäbe ihr auch bei ihnen anlegt, Feinstmaß, wird euch gemessen werden. Gott wird Feinstmaß anlegen. Es ist so klar gesagt. wenn wir richten, zu Gericht sitzen, wo der Herr Jesus sich schon längst hat richten lassen für den anderen. Jetzt fangen wir eine Gerichtssitzung an und richten. Auch ein Gespräch miteinander, wir sprechen die schuldig. Wir breiten das aus vor den anderen. Und da wissen wir also mit Feinstmaß zu messen. Streichen wir das alles durch, was der Herr Jesus für jeden getan hat. Aber für den, den wir jetzt richten. Und damit verfallen wir dem Gericht Gottes. Das Gericht, das er sich für uns hat richten lassen, tritt für uns nicht mehr in Kraft. Wir kommen in Gericht. Und so wie wir Feinmaß für andere anlegen, legt Gott Feinmaß an bei uns. Und du gehst elend ein. Und du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Wir wissen das, es steht geschrieben und wir richten am laufenden Band. Unsere Gespräche, mal all das rausfiltrieren, was da an richtenden Worten ist. Da kommt eine Menge raus. Tischgespräche, wo wir uns sagen, da sind wir mal untereinander. Und wer dann alles dran ist und was dann durch den Kakao gezogen wird, was dann alles hässlich kritisiert wird, was dann alles bloßgestellt wird. Richten, richten. Die Kinder, die sind dabei, die wachsen da richtig mit hinein. Die lernen das also. Und ziehen uns damit das Gericht zu. Gott muss uns richten, wiewohl er seinen Sohn an unserer Stadt gerichtet hat. Das sind die Krebsgeschwüre. In den Gemeinden Krebs ist das. Das frisst weiter. Was wird gerichtet in den frommen Kreisen? Und wir fragen uns, habe ich selber einen Anstoß dazu gegeben? Und es geht weiter. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler, sieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ein Splitter im Auge, mag er noch so klein sein, hindert uns zu sehen. Alle Sünde macht blind. Und nun das Wort vom Splitter und Balken. Das wird, so wie ich sehe, wohl weithin ganz verkehrt gepredigt. Etwa der Art, bei dir ist das ja noch viel schlimmer als beim anderen. Du siehst also jetzt den anderen als einen faulen Drückeberger. Das ist auch so ein Egoismus. Und nach der Deutung, wie man sie gern hört, heißt das, nun richtest du den als einen faulen Drückeberger. Und der andere sagt, aber du hast einen Balken im Auge, du bist ja noch ein viel schlimmerer Drückeberger. Und da muss ich sagen, das kann sein, stimmt gar nicht. Ich sehe den faulen Drückeberger und bin vielleicht ein höchst aktiver, der immer, immer an der Tete ist, immer dran ist. Ist gar nicht so gemeint. Man muss die Verse mal in dem Zusammenhang sehen, in dem sie stehen in der Bergpredigt, in den Worten Jesu, wo er redet vom Richten und es dem anderen zurechnen. Das ist, wenn du den anderen siehst, mit dem was verkehrt ist, und du kommst zugleich und hältst ihm vor und natürlich sagen, ich will ihm ja bloß helfen. Du willst das, ihm helfen, dass der Splitter aus seinem Auge rauskommt. Aber du bist einer, der ihn richtet. Dann hat der einen Splitter mit seiner Sünde. Aber dein Richten ist immer der Balken. Das ist schlimmer als alles andere. Und wenn du dich aufregst über einen, der so ein schlechter Kerl ist, man liest in der Zeitung, wie viele hat er ermordet, das ist ja schrecklich, wie sowas überhaupt sein kann, dann ist
Der Massenmord, den der andere begeht, noch ein Splitter für Gott, aber dein Richten ist ein Balken. Das Richten ist immer schlimmer als alles, was du nur irgend anprangern kannst beim anderen. Das Richten ist Balken. Du hast ein Brett vorm Kopf. Du siehst gar nicht mehr. Und wenn du dem helfen willst, du kannst ihm bloß schaden und wehtun. Mehr kannst du nicht. Die da richten, haben keinerlei Vollmachten, anderen zu dienen. Die haben keinerlei seelsorgerliche Vollmachten mehr. Die haben das nicht. Die können das nicht. Weil sie richten. Und weil sie darum gerichtet werden. Und weil sie in den Kerker hineinkommen. Das sind die Zusammenhänge. Das ist ein ernstes Kapitel. Das sind die Signale, die Gott ersetzt. Das sind die Ausrufezeichen. Und darum kann er dann auch das Wort Heuchler gebrauchen. Du tust, als wäre bei dir das alles intakt, du Heuchler. Du Heuchler. Sieh zu, dass du den Balken beseitigst. Kein Richten mehr. Dann wird die Zeit kommen, wo du wirklich anderen echt dienen kannst, Splitter aus dem All rausziehen, dass sie sehend werden. Merkst du? Da wachsen seelsorgerliche Vollmachten. Dem anderen helfen, dass er heil wird und dass er zurechtkommt, das kannst du aber nur als einer, der radikal Schluss gemacht hat mit jedem Wort böser, liebloser, scharfer, harter Kritik übernommen. Und nachtragen und nachsagen und vorhalten und was weiß ich. Schweig. Und wenn es in deinem Innersten wurmt, lass es wurmen, aber schweig. Jedes Wort, was über die Lippen kommt, verstärkt meine Ich-Gesinnung. Wenn es nicht mehr über die Lippen kommt und du immer neu dich damit vor Gott stellst, dann stirbt diese hässliche Art in dir ab, die kriegt keine Nahrung mehr. Schluss, aber auch Schluss, der Herr Jesus redet deutlich genug, mit allem einander richten. Wir streichen die große Liebestat Gottes durch, als gelte sie für den anderen nicht. Und verlieren selber dabei das Heil. Wir ziehen uns Gericht zu. Das sind Dinge, die über alle Maßen wichtig sind. Lukas 6, 36, 37. Und wieder der Herr Jesus: Seid barmherzig mit dem, der da alles verkehrt macht und hässlich ist und schrecklich ist. Es gibt Leute, die sind schrecklich. Und alles ist auf Jesu Konto gebucht. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, Brüder. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er das Schrecklichste, Hässlichste, Perverseste und Gemeinste alles seinem geliebten Sohn Jesus zugerechnet hat, um es ihnen nicht zurechnen zu müssen. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und ihr sagt das, nun seid ihr auch barmherzig. Wie könnt ihr ihnen das noch zurechnen, wo der Vater dieses hässliche, schreckliche, gemeine, niederträchtige, selbstsüchtige, falsche, verlogene, oder was willst du noch sagen, alles dem Herrn Jesus zugerechnet hat? Wie kannst du noch zurechnen? Jetzt barmherzig. Wie der Vater barmherzig. Auf Jesu Konto gebucht. Wir sehen die Dinge auf Jesu Konto gebucht. Und richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Vorne war es negativ. Richtet, ihr werdet gerichtet. Positiv, ihr werdet gerichtet. Und hier, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Sofort tritt das Opfer Jesu in Kraft. Dem Maß, wie es dem anderen zurechnet. Verdammet nicht, das können wir auch noch. Verdammet nicht, dann werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Ich meine, das ist so deutlich gesagt, dass es jeder hat verstehen können. Das haben wir x-mal gelesen. Jakobus 2,13. Ich will absichtlich solche Stellen mal lesen, das tut uns gut. Jakobus 2,13. Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn ist das. Es wird ein
unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Tun!
Das ist ein starkes Wort.
Wer nicht im Sinne Gottes handelt, Gott hat es dem Sohn zugerechnet, der Barmherzige, keinen will er es zurechnen. Wie könnte ich jetzt noch irgendwas den anderen zurechnen? Das ist ja gar nicht mehr da, das ist alles als Kontingenz. Die Strafe ist längst abgebüßt und du rechnest ihm das zu. Und es wird über dich ein unbarmherziges Gericht ergehen. Das Wort ist wahr. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich wider das Gericht. Das heißt mit anderen Worten, und wer anfängt, jetzt im Sinne Gottes Barmherzigkeit zu üben, ist nicht mehr auf seinem Konto, ist gar nichts mehr nachzutragen, gar nicht mehr nachzusagen, steht nichts mehr drauf. Der kann sich wieder alles Gottes Gericht rühmen, es gibt für mich kein Gericht, weil da das in Kraft tritt, was Jesus tat, der sich für alle hat richten lassen. Unser Teilhaben an den Segnungen, die vom Kreuz her fließen, hängt ganz entscheidend davon ab, wie weit wir den anderen Barmherzigkeit zuteil werden lassen und es ihnen in gleicher Weise zubilligen, dass all ihre Sünde dem Herrn Jesus zugerechnet ist und die Strafe auf ihm liegt, da gibt es nichts zu strafen. Das sind logische Folgerungen. Oder Römer 2,1: Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Ob mit Talar oder ohne Talar, ob jung oder alt. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst? Das ist doch ein ungeheures Wort. Ja klar, der Zusammenhang ist jetzt deutlich. Ich rechne es ihm zu, was er tut, und tue, als ob das Opfer Jesu überhaupt nicht existierte, wenn es den anderen betrifft. Und damit verfalle ich auch dem Gericht Gottes, und da bleibt nur Verdammnis. Wir sind natürlich Leute, die ganz entsetzt sein können, wenn man so den schrecklichen Sachsenfluch hört. Wird ja nun leider der Sachsenfluch genannt. Ich weiß nicht, ob er bloß in Sachsen vorkommt. Dieser schreckliche Fluch, Gott verdamm mich. Am Tag 50 Mal gesagt bei manchen. Könnte uns nie passieren. Und jedes Mal, wenn wir einen anderen richten, ist das wie ein Gott verdamm mich. Verdammst du dich selbst. Die Folge, die sich daraus ergibt, wir können den anderen, auch den anderen immer nur in Christus sehen. Einander in Christus sehen. Und nun, gebt Acht. Ich bringe jetzt, ich nehme den anderen, wie er ist, aber ich sehe ihn im Opfer Jesu und bringe ihn im Opfer Jesu Gott da, den, der so ist, wie er jetzt vor meinen Augen ist. Bringe ihn in Christus Gott da, unsträflich, untadlich, kein Flecken, kein Makel, vollkommen in Christus, das Alte vergangen, alles neu. Sieh Gott! Und was ich euch jetzt so gesagt habe und gezeigt habe, das ist der Vorgang des Weltopfers. Ich nehme jetzt das Opfer Jesu, das wunderbare Brandopfer, durch das ich geheiligt bin und das Alte ist alles vergangen. Ich nehme es jetzt nicht nur für mich in Anspruch, sondern nun jetzt für den anderen. Ich bringe den anderen in diesen Opfergott dar. Und da ist nichts mehr wieder ihnen zu sagen. Gott wartet richtig. Und das ist Priesterdienst. Das heißt im Riss stehen. Das sind die Priester. Hier geht es um die Priesterweihe. Und das sind die ersten Handlungen, wo sie das üben und lernen, damit sie die Priesterweihe empfangen können von Gott. Den anderen, wie er ist, in Christus Gott bringen. Und da ist nichts mehr von Sünde zu sagen. Da ist keine Strafe. Da ist er Gott wohlgefällig. Das ist ein süßer Geruch. Ich bringe ihn als einen süßen Geruch in Christus Gott wohlgefällig gemacht. Und der Vater, er wendet sich ihm zu. Und der Vater fängt an zu segnen. Und je länger das praktiziert ist, aneinander, auch immer neu täglich aneinander, umso mehr werden die Segnungen Gottes das Eis zum Schmelzen bringen können. Das ist vollmächtiges Gebet, priesterliches Einstehen. Das ist ein anderes Gebet, als wie viele beten, die da beten, nun sieh an den Bruder, wie egoistisch der ist, und sieh an die Schwester, was für ein Klatschweib das. Wir können bis in die Gebete hinein Verkläger sein. Das macht der Verkläger der Brüder. Darum wird der Verkläger genannt, der klagt immer vor Gott an. Das bringen wir auch fertig bis in die Gebete hinein. Und dann werden wir dem Gott erzählen, was er nun an ihr machen soll. Züchtige sie und strafe sie und. Komm, was für Zeug. Was gibt's in Gebeten? Ich kann euch sagen, das gibt's. Das ist nicht meine Fantasie jetzt. Bis ins Gebet, Verkläger. Wir haben Gemeinschaft mit dem Verkläger. Aber komme du und bringe sie so in Christus, in dem Brandopfer Jesu da. Das ist das Webopfer. Bringe sie so da. Und der Geist bringt zu Gott wieder Mose, das auf dem Altar gebracht hat. Bringt es auf dem himmlischen Altar. Und du hast Gemeinschaft mit dem hohen Priester, Jesus. Denn das macht der hohe Priester. Hast du schon mal beachtet, dass er der Fürsprecher heißt? Der spricht nie gegen jemanden, immer nur für. Das ist immer Fürsprecher. Fang an, in dieser Weise für die anderen zu sprechen, Vater. Es ist nichts mehr da. Das alles ist auf Jesu Konto gebucht. Es ist weggenommen. Das sieht doch vollkommen in Jesus. Jesus hat sich auch für diesen, meinen Bruder, geheiligt, dass er wirklich heilig sei. Alles, was ich für mich täglich nehme, ich nehme das jetzt auch für die anderen. Das gilt ja für die genauso. Das will ich keinen mehr rausfischen und sagen, jetzt kriegst du Prügel. Jetzt werdest du meinen anderen sagen. Jetzt wollen wir mal davon reden. Das wollen wir endlich mal reinen Tisch machen hier. Ach ja. Da haben wir nicht Gemeinschaft mit dem Fürsprecher. In dieser Weise das Webopfer darbringen. Es ist eine herrliche Symbolik. Die Bibel zeigt uns das. Das will praktiziert sein im Alltag. So ganz schlicht ist das. Dass nicht jemand denkt, ist das nicht doch ein bisschen viel Fantasie? Fantasiert. Na, schlagen wir es mal auf, oder schlagt es mal mit auf, damit das jetzt steht. Wirklich in der Bibel drin. 4. Mose 8. Aaron ist nun längst geweiht und längst der hohe Priester und handelt als hoher Priester. Und was steht da? Vers 11. Und Aaron soll die Leviten vor dem Herrn darbringen, steht wieder Schwingopfer hier, als Webopfer von den Kindern Israel, damit sie den Dienst des Herrn versehen können. Das ist eine ganz kostbare Stelle, die das nochmal ganz dick unterstreicht. Habt ihr es verstanden? Der Aaron ist nun im Amt der amtierende Hohepriester. Und in der Zwischenzeit sind nun viele Leviten berufen worden. Leviten sind die kleinen Priesterlein. Die tun ihren Dienst im Vorhof. Der Kirchner. Das würde dem Leviten entsprechen, wenn wir es mal von unserer kirchlichen Tätigkeit her sehen. Der Kirchendiener oder was so. Leviten im Vorhof. Die dürfen nicht ins Heiligtum, sie dürfen ins Allerheiligste rein. Es gibt also viele Leviten. Und sie sind dem hohen Priester Aaron anvertraut vor Gott. Und was soll der Aaron tun? Er soll die Leviten, das sind sündige Menschen. Und da gibt's viel Ärgerliches und Anstößiges, wie das bei allen kirchlichen Beamten ist. Auch bei den kirchlichen Beamten und bei allen anderen auch. Viel Anstößiges bei denen, die einem untergeben sind und denen vorgesetzt sein soll, was da ärgerlich ist und was da versäumt wird und was da verkehrt gemacht hat und was da rügenswert ist. Und er soll die Leviten als Webopfer Gott darbringen. Da habt ihr's. Menschen werden im Opfer Jesu Gott dargebracht. Hier der hohe Priester, die Leviten, das gehört zu seinem Dienstauftrag. Damit die ihren Dienst versehen können. Er bringt sie immer, ich sag's jetzt vom Neuen Testament her, das hat der Aaron sicher so nicht kapiert, da sind es mehr nur Handlungen gewesen, wie sie vorgeschrieben waren. Aber wir sehen das jetzt von der Erfüllung her. Wir dürfen die, die uns anvertraut sind, Gott bringen, vollkommen in Christus. Und es ist nichts mehr da wieder zu sagen. Und er kann sie nun segnen und bestätigen. Und ihr Dienst ist von Gott bestätigter Dienst. Und der Vorgesetzte hat sie ihm zu bringen, jeden Tag. Siehst du, daraus habe ich immer geschlussfolgert, wenn mir also meine Brüder gegeben sind, die sind doch alle, jeder ist doch ein Diener, dienet einander, jeder mit der Gabe, die er gekriegt hat. Das war für mich immer klar, die Gemeinde, so viele mir gegeben sind, und dann kommen noch andere dazu im Land, und es werden nicht mehr. Die darf ich nun, und die muss ich sogar, jeden Tag Gott darbringen im Opfer Jesu. Das ist für mich einer der heiligsten Dienste. Vollkommen in Christus. Und die Antwort Gottes ist, Segnungen fließen, Segnungen fließen. Der Dienst ist ein gesegneter, ihr Dienst wird Segen sein. Und nun jeder in seinem Bereich, der Vater oder die Mutter in der Familie, das ist ihr Bereich als Nächster. Oder auch sonst Älteste ihr Bereich. Oder die der Herr einem aufs Herz legt. Menschen, die uns besonders aufs Herz gelegt sind, die wir nun jeden Tag neu, da gibt es keinen Tag, wo ich das nicht vollziehen könnte. In Christus Gott bringen. Du hast alles getan, die Segnungen fangen an zu wirken. Aber hör auf zu richten, sonst streichst du es wieder durch. Das Erste und dann diesen heiligen Dienst. So. Und nun bloß noch als Schluss, das müssen wir am Vormittag noch mit sagen, die seltsame, und wo jetzt der Aaron erstmalig so in dieses priesterliche Handeln hineingenommen hat, die anderen, nicht bloß für sich das Brandopfer, auch die anderen geheiligt in Christus Gott bringen. Ehe er das tut, muss von dem Geopferten das Blut auf seinen rechten Daumen kommen und Ohrläppchen und Zehe. Was heißt denn das? Das heißt, erstens, die rechte Seite ist immer die Tatseite, das Tun. Die linke Seite ist die Herzseite. Das Gott zugewandte Leben. Jetzt alles als Symbolik zu sehen. Die Herzseite ist das Gott zugewandte Leben, aber es gibt auch die andere Seite, das Handeln in die Welt hinein. Darum alles hier, wo es um unser Handeln in die Welt hineingeht, die rechte Seite wird nur angesprochen. Und da ist das Ohr wieder für die Sinne, für alle Sinne. Unser Sinnen und Trachten, ach, das ist nur unter das Blut gestellt ist. Oder der rechte Daumen, ein Stück der rechten Hand, unsere Taten, unser Tun, es muss unters Blut kommen, unser tägliches Tun vom Morgen bis zum Abend. Oder die Zehe, unser Wandel in dieser Welt vom Morgen bis zum Abend. Denn unser Sinnen und Trachten, unser Tun und unser Wandel, wir beflecken uns ja jeden Tag. Und es gibt keinen Tag, wo wir nicht doch wieder ausrutschen und doch wieder schuldig geworden sind. Und darum von vornherein wissen, ach, ich stelle mich unter die deckende Macht des Blutes. Von dem Blut sagt der Hebräerbrief, Kapitel 12, wir sind gekommen zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels, Hebräer 12. Das wird als eine Sondergröße im Himmel genannt, das Blut der Besprengung.
Es redet zu Gott. Aber es redet besser als das Blut Abels. Das Blut Abels, das hat geschrien. Das hat geschrien, Vergeltung!
Und das Blut Jesu, das mich bedeckt, mein Sinnen, Trachten, Tun und Lassen, Handel, Wandel, mein ganzes Leben in die Welt hinein, das Blut Jesu, dieses heilige Blut, mit dem ich mich besprengt weiß, das sagt nicht Vergeltung, das sagt Vergebung. Vergebung. Das sagt Barmherzigkeit.
Also, dass es, ich muss wissen, dass indem ich so anfange, priesterlich zu handeln, die anderen Gott darbringen, selber in jedem Augenblick dieser Fürsprache bedarf. Und ich könnte nicht einen Augenblick leben, ohne dass das Blut für mich spricht. Ehe du für andere handelst, nimm ganz in Anspruch die Macht der Deckung des Blutes, dann könnte man am Ende gar nichts mehr tun. Dass jede Handlung unter der Deckung des Blutes ist, jeder Gedanke, jeder Schritt, jedes Wort. Wir wissen, die Sünde geht mit in die heiligsten Bezirke, die Sünde geht mit bis zum Altar, die Sünde geht mit bis auf die Kanzel. Und wenn dir eine wunderbare Predigt geschenkt ist, dann kann es sein, dass mittendrin deine Sünde da ist. Die Eitelkeit mitten in der Predigt. Es ist, als wenn das wie ein inneres Moment erzittern ist. Oder wie mir es immer gegangen ist, ich habe also nie die Schläfer vertragen können. Das hat mich gereizt, wenn einer schlief unter der Kanzel. Aber nicht in geistlicher Weise gereist, in fleischlicher Weise. Kann man mitten in heiligem Dienst sich auf einmal beflecken. Und am Abendmahlstisch kannst du dich beflecken. Und das wissen wir, wenn nun schon, hier geht es um die ersten Schritte im priesterlichen Dienst. Aber wenn du anfängst zu dienen, nur unter der Deckung des Blutes, damit das in dem Augenblick, wo du dich befleckt hast, ich kann jetzt meine Predigt nicht unterbrechen, eine Beichte ablegen oder sowas machen, dass in dem Augenblick, wo du dich befleckst, das Blut Jesu sofort für dich in Kraft tritt. Auch was wichtig ist, dass man sich täglich für den ganzen Tag und alle Handlungen unter die Deckung des Blutes Jesu begibt. Mein Sinnen und Trachten, mein Tun, mein Wandel, alles. So, nun geh getrost, aber sei wach, lass dich nicht mehr ins Richten verführen. Und wenn du noch so oft eine Pleite erlebst, der Herr steht dir bei, das kommt weg, kein Wort. So kannst du die anderen in Christus Gott bringen. Statt ein negatives Wort über sie, sagst du lauter Gutes Gott. Sie sind in Jesus schön, vollkommen, unsträflich, untadelig. Du siehst den Egoisten, bringst ihn in der Selbstlosigkeit Jesu. Du siehst den Polterer, diesen elenden Polterer, zornig, vielleicht gar jähzornig, und bringst ihn Gott in der Sanftmut Jesu, der Polterer ist am Kreuz gestorben. Das heißt, im Glauben handeln an den anderen, so wie du es für dich in Anspruch nimmst. Und du wirst gesegnet sein. Und die anderen mit dir. So werden Wunden heil und er wird offenbar machen, was du geglaubt hast. Siehe alles neu. Zu seiner Zeit wird er es offenbar machen. Auch an den anderen. Das war also. Die Hände sind uns gefüllt mit dem Opfer Jesu, damit wir auch die anderen in diesem Opfer ihm bringen. Und sie sind noch ein zweites Mal gefüllt, davon reden wir heute Nachmittag. Das ist dann nicht mehr viel, das Allerschönste. Wir müssten ja jetzt eigentlich die Frage noch stellen, Das alles ist ja ein Stück Leben Jesu. Opfermotiv im Leben Jesu. Wo ist denn im Leben Jesu das Webopfer? Lass mal jetzt, heute Nachmittag kommen wir nochmal drauf zu reden.